Konferenzen, Enregistrementer zu aktuellen Themen.
Radio 100,7.
Fotoen, Informationsmaterial und an anderem über die Konferencier sind zu finden wie gewinnt auf 100,7.lu an der Emission Konferenzen. Auf hier nicht viel Zeit zu verlieren, gehe ich gleich vor dem österreichischen Astronom, Blogger, Buchautor und Podcaster Dr. Florian Freistetter, den heißt an einem spannenden, erlebischen Vortrag mit an den Universum hält.
Die Frage, um die es heute hier gehen soll, ist die Frage nach Himmelskörpern, nach Welten und Lebewesen anderswo, außerhalb. Fremde Welten, fremde Lebewesen, das ist eine alte Frage. Und es ist natürlich eine Frage, mit der sich die Astronomie seit langer Zeit beschäftigt hat. Und wenn man an Astronomie denkt, dann denkt man natürlich als erstes meistens an genau das, was hier im Museum ausgestellt ist, nämlich an tolle Bilder von Himmelskörpern, ja, an Planetenbilder, an Sterne, an Galaxien, an diese tollen bunten Nebel. Also all das, was visuell so enorm beeindruckend an der Astronomie ist. Aber Astronomie ist noch viel mehr und es ist nicht immer so einfach, diese Bilder zu bekommen. Ich kann Ihnen versprechen, Sie werden heute während meines Vortrags keine schönen Bilder zu sehen bekommen. Sie werden keine schönen Bilder sehen, nicht weil ich zu faul war, welche rauszusuchen, nicht weil ich Sie unbedingt enttäuschen wollte, sondern weil Sie, ich, in der gleichen Situation sind, in der die Menschheit die meiste Zeit über ihre Existenz war, wenn es um die Frage ging, gibt es anderswo noch fremde Welten, gibt es anderswo noch fremde Lebewesen? Das war eine Frage, die Menschheit von Anfang an interessiert hat, aber die allermeiste Zeit über gab es keine Möglichkeit, irgendwas herauszufinden, weil man nichts gesehen hat. Es gab keine Möglichkeit, irgendwo nachzuschauen, wo denn die fremden Welten sind, ob da fremde Welten sind, ob da jemand drauf lebt. Das konnte man sich überlegen, aber man konnte nicht nachschauen, weil man keine Daten dazu hatte, weil es keine technischen Möglichkeiten gab. Das heißt, das, was wir heute so genießen können, all die tollen Bilder, das ist noch recht jung, das gab es noch nicht lange und die meiste Zeit über gab es das nicht. Und deswegen, wenn ich Ihnen die Geschichte dieser tollen Suche erzähle, muss ich sie so erzählen, wie sie abgelaufen ist. Und abgelaufen ist sie die meiste Zeit über ohne Bilder, weswegen Sie auch kaum Bilder zu sehen bekommen. Und wenn Sie Bilder sehen, werden sie hässlich sein. Es sei denn, Sie machen sich nicht nur Gedanken über das äußere Erscheinungsbild, sondern über die Information, die in den Bildern steckt. Und die ist wirklich faszinierend und das hoffe ich Ihnen erklären zu können. Die allermeiste Zeit über hat die Menschheit genau eine Welt gekannt, nämlich die, auf der sie gelebt haben. Unsere Erde, ja. Da leben wir drauf und die hat man zwar sich mal in allen möglichen Formen und Eigenschaften vorgestellt, aber dass es eine Welt gibt, auf der gelebt wird, das war den Menschen klar, weil das war ihre Welt und sie haben darauf gelebt. Die Frage war aber, gibt es noch andere Welten? Das ist keine Frage, die erst mit der modernen Science Fiction entstanden ist. Ja? Diese Frage nach anderen Welten und nach anderen Lebewesen ist eine extrem alte Frage. Das ist eine Frage, die haben sich die Menschen schon gestellt, seit wir im Wesentlichen Aufzeichnungen von Menschen haben, die sich solche Fragen stellen. Das geht zurück bis nach Griechenland, dort im griechischen Philosophen, den griechischen Naturforschern von 2000 Jahre, 2500 Jahre in der Vergangenheit, 3000 Jahre, die haben sich genau diese Fragen damals schon gestellt. Allerdings in einer Form, die mit einer ganz anderen fundamentalen Frage zu tun hat, nämlich die Frage nach dem Zusammensetzung, nach der Bausteine der Welt. Ja, die alten Griechen haben sich gefragt, woraus besteht alles? Und aus dieser Frage abgeleitet haben sie Antworten auf die Frage, ob es anderswo noch andere Welten als die bekannte gibt und ob dort noch was leben kann. Stellvertretend, ich möchte jetzt nicht die komplette griechische Antike hier aufarbeiten, das würde zu lange dauern, stellvertretend für zwei dieser Ansichten möchte ich hier Demokrit und Aristoteles präsentieren, die nämlich die zwei widerstreitenden Ansichten vertreten haben. Ja? Demokrit werden viele von Ihnen vielleicht kennen als den Erfinder der Atome, den Vater der Atomtheorie. Demokrit war derjenige, der davon ausging, dass alles aus kleinsten Bausteinen besteht. Ja? Das hat er auf Griechisch damals Atom genannt oder beziehungsweise aus dem Griechischen abgeleitet haben wir das Wort Atom heute, das kleinstmögliche Bauteil aus etwas. Darf man nicht mit dem verwechseln, was wir heute Atom nennen, ist etwas ganz komplett anderes, sondern nur vom Prinzip her hat es den gleichen Namen. Also Demokrit hat sich gesagt, wenn ich irgendwas nehme und in immer kleinere Stücke zerteile, komme ich irgendwann an einen Punkt, wo ich etwas nicht mehr zerteilen kann. Es gibt ein kleinstes unteilbares Ding, beziehungsweise es gibt viele kleinste unteilbare Dinge. Also so vorgestellt, ein bisschen wie Lego-Steine kann man sich das vorstellen. Ja, er hat gedacht, es gibt halt viele verschiedene Arten von Atomen in verschiedenen Formen, verschiedenen Eigenschaften und diese verschiedenen Atome sind früher alles so durchs Universum, durch den leeren Raum im Wesentlichen geschwirrt. Da gab es unendlich viele davon im unendlich großen leeren Raum und die haben sich im Laufe der Zeit zusammengefunden und so ist die Welt entstanden. Aber hat sich Demokrit gedacht oder hat er postuliert, ja, es gibt unendlich viele dieser Atome, aber nur endlich viele Sorten. Also es gab nicht unendlich viele Atomsorten. Ja? Das heißt, es gab unendlich viel von den Dingen, aber nur in einer endlichen Anzahl von verschiedenen Variationen. Und wenn ich jetzt eine endliche Anzahl von Bausteinen habe, von Bausteintypen habe, aber insgesamt unendlich viele und die sich immer wieder zusammenfinden, dann muss logischerweise mehr als eine Welt rauskommen. Weil eine Welt besteht aus endlich vielen Bausteinen und dann sind noch genug andere drüber. Das heißt, ich muss eigentlich alle möglichen Kombinationen von Welten rausbekommen, die es so gibt. Das heißt, aus seiner Überzeugung, dass alles aus Atomen, aus Bausteinen besteht, hat Demokrit abgeleitet, es muss noch andere Welten geben als die, auf der wir leben. Das war Demokrit. Aristoteles hat das ganz anders gesehen. Der hat bei der Frage, aus was die Welt besteht, hat er sich eher auf die Elemente bezogen, die wir heute immer noch mit der griechischen Antike in Verbindung bringen. Also die klassische Vier-Elemente-Lehre. Ja? Alles besteht aus Feuer, Luft, Wasser, Erde. Und die verschiedenen Kombinationen dieser Grundelemente, die machen dann aus, was aus was besteht. Das war Aristoteles und er hat dazu sich noch überlegt, wie diese einzelnen Elemente miteinander wechselwirken können. Ja? Also wie die zusammenhängen. Und das, was er sich überlegt hat, hat mit der modernen Physik der Bewegungslehre nicht viel zu tun gehabt. Aber für die damalige Zeit, wo man kaum was gewusst hat und auch kaum Experimente gemacht hat, war es zumindest eine in sich selbst geschlossene, plausible Erklärung. Also er hat gesagt, jedes dieser vier Elemente hat einen bestimmten, bevorzugten Ort, Zustand, wohin es strebt. Ja, also etwas, das aus dem Element Luft besteht, will nach oben, weil oben der bevorzugte Ort von Luft ist. Deswegen steigen Dinge wie zum Beispiel Wolken, Rauch, Qualm, alles, was laut Aristoteles aus diesem Element Luft besteht, immer nach oben. Zeug, das aus dem Element Erde besteht, das will nach unten. Ja, das fällt nach unten und zwar deswegen, weil der bevorzugte Ort des Elements Erde das Zentrum des Universums ist. Deswegen befindet sich auch unsere Erde, also der Planet, die Erde, im Zentrum des Universums, weil da alles Zeug hingefallen ist. Deswegen ist der Mittelpunkt des Universums der Mittelpunkt der Erde und wenn ich irgendwas fallen lasse, fällt es nach unten, weil alles, wo Erde dabei ist, als Element nach unten will. Das war Aristoteles und daraus hat er geschlossen, es kann keine anderen Welten geben, denn wie soll das gehen? Wenn da zum Beispiel irgendwo noch eine andere, zweite Erde wäre, dann müssten ja Dinge, die man dort fallen lässt, von dort aus nach oben fallen, nämlich zu unserem Mittelpunkt, weil es kann ja nur einen Mittelpunkt geben des Universums und wenn alles dorthin will, kann etwas, was man woanders, auf einem anderen Planeten, auf einer anderen Welt fallen lässt, nur dort zurück zu unserer Erde fallen. Also aus dieser Vier-Elementen-Lehre hat Aristoteles abgeleitet, es kann nur eine einzige Welt geben und auf der leben wir. Ja, und das waren damals in der Antike schon die beiden widerstreitenden Meinungen, die vorgeherrscht haben. Es hat sich dann im Laufe der Zeit, also in den nächsten Jahrhunderten, Jahrtausenden, eher die von Aristoteles durchgesetzt, weil der im Mittelalter recht populär war. Da hat man wirklich mehr auf das vertraut, was Aristoteles gesagt hat. Weswegen sich auch die Tatsache, dass eben die Erde im Zentrum des Universums ist, sich alles um die Erde rundherum dreht, das ist jetzt, ohne jetzt jede Menge historische Details auszulassen, ist im Grunde auf das zurückzuführen, was Aristoteles gesagt hat. Also das waren die beiden strittigen Meinungen. Die Philosophen haben das getan, was Philosophen immer tun, nämlich darüber gestritten, darüber diskutiert. Irgendwann hat sich dann auch die Kirche mit eingemischt, ja, also im Mittelalter, wo die Kirche, also auch davor schon, wie dann die junge, also die christliche Kirche in dem Fall jetzt, hat sich dann mit eingemischt in die Frage, weil das natürlich für die auch eine relevante Frage war. Ja, in der Bibel steht drinnen, Gott hat diese Welt geschaffen und uns Menschen, die darauf leben, da steht nichts von anderen Menschen und anderen Welten. Trotzdem war die Frage, kann es da jetzt noch irgendwie andere Welten geben? Weil die Frage war immer noch aktuell. Ja, und auch da war die Kirche nicht so monolithisch, wie man das heute vielleicht denkt. Also es war nicht so, dass die Kirche gesagt hat, es kann keine anderen Welten, keine außerirdischen Wesen irgendwo anders geben, keine nichtmenschlichen Wesen irgendwo anders geben. Auch da in der Kirche gab es immer wieder widerstreitende Meinungen. Es gab einige, die gesagt haben, also eine einzige Welt kann der Allmacht Gottes nicht gerecht werden, da braucht es unendlich viele Welten im endlich großen Universum. Die anderen haben gesagt, nein, in der Bibel steht es aber nicht und in der Bibel steht alles, also kann das nicht sein. Also genau wie damals die Philosophen haben sich dann später die Theologen gestritten, was jetzt ist. Aber das Problem war, dass sich alle immer nur gestritten haben oder diskutiert. Ich gehe davon aus, dass sie halt diskutiert und gestritten haben, weil auch die keine Daten gehabt haben. Ja, sie haben keine Bilder gehabt, man hat natürlich den Sternenhimmel sehen können, aber man hat keine Ahnung gehabt, was diese Lichtpunkte da oben bedeuten sollen, was das für Objekte sind, wie die Natur dieser Objekte ist. Man hat keine Ahnung von der Struktur des Universums gehabt. Ja. Das heißt, es war völlig unklar. Es gab keine Daten, keine verlässlichen Daten. Das heißt, alles, was übrig blieb, war philosophische Spekulation, Auslegung von biblischen Texten und jede Menge Streiterei rundherum. Ja, und dabei blieb es im Wesentlichen in verschiedenen Variationen. Mal hat die eine Partei die Oberhand gewonnen, mal die andere. Alle wollten weiterhin wissen, gibt es andere Welten und andere Wesen, aber keiner hat eine Antwort gefunden. Das erste Mal, wo sich wirklich was fundamental geändert hat, bei der Untersuchung dieser Frage, das war in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, denn da kam dieses Objekt. Also das war schon da, aber wir haben es gesehen das erste Mal. Ja? Das ist der Planet Uranus. Den hat damals der britische Astronom William Herschel entdeckt. Nicht, weil er explizit danach gesucht hat. Herschel war damals, der war Autodidakt als Astronom, der war eigentlich Musiker, Komponist, kann man auch heute noch seine schönen Stücke anhören, die er geschrieben hat, aber er war auch begeisterter Astronom und er hat seine Teleskope selbst gebaut und die Teleskope, die er damals gebaut hat, die waren viel größer und viel besser als alles, was andere Leute damals gehabt haben. Das heißt, Herschel war mit seinen gewaltigen Teleskopen in der Lage, Dinge zu sehen, die andere nicht gesehen haben. Und er wollte damals eigentlich nur das Universum kartografieren. Ja? Also er wollte im Wesentlichen gucken, Sterne zählen, wo sind viele Sterne, wo sind wenig Sterne, weil er so rausfinden wollte, wie die Form des Universums. Also damals hat man, das waren Milchstraße, Galaxien, kannte man damals nicht. Also Herschel wollte einfach wissen, wie sind die Sterne um uns herum verteilt. Und hat halt das gemacht, was man dazu machen muss, nämlich sehr oft, sehr viel, sehr lange den Himmel beobachten und hat dabei eines Tages oder eines Nachts in dem Fall einen Lichtpunkt gesehen, der neu war, also der nicht zu den Sternen dazugepasst hat, der normalerweise nicht in dem Bereich des Himmels zu sehen war, der sich bewegt hat und am Anfang hat er gedacht, okay, das ist halt einer von diesen Lichtpunkten, die sich bewegen, die ab und zu auftauchen, dann wieder verschwinden, also Kometen, die kannte man damals schon, hat auch nicht gewusst, was es ist, aber man kannte sie trotzdem und Herschel hat das für einen Komet gehalten. Dann hat sich herausgestellt, nachdem man das länger beobachtet hat, dass es kein Komet ist, dafür war es zu hell, ja, und ist auch zu groß, also man hat im Teleskop deutlich gesehen, dass es kein Lichtpunkt ist, sondern wirklich ein ausgedehntes Objekt, so ein kleines Lichtscheibchen. Und man hat gesehen, wie es sich bewegt und konnte die Bahn berechnen. Das konnte man damals schon. Isaac Newtons Gravitationsgesetz, die Mechanik, das war alles damals schon genauso gut, wie wir es heute verstehen, hat man damals verstanden. Also man konnte ausrechnen, welche Bahn das Objekt hat. Und zwar hat man festgestellt, dieser Lichtpunkt macht eine Bahn, eine kreisförmige Bahn um die Sonne rundherum und zwar außerhalb der Umlaufbahn des Saturn. Und das war neu, denn damals gab es genau Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn. Das waren die Planeten des Sonnensystems. Und das waren alle Planeten. Davon gingen eigentlich alle aus. Das waren die Planeten, die man mit freiem Auge sehen kann. Ja? Die Leute haben damals auch, gab für jeden Planeten war ein eigenes chemisches Element zugeordnet. Also die Zahl der Planeten, dass es genau die sind und nicht mehr, das war eigentlich fix. Wieder auch aus philosophischen und vor allem religiösen Gründen. Die Leute haben gesagt, wenn uns Gott geschaffen hat und Gott das Universum geschaffen hat und Gott die Planeten geschaffen hat, warum um Himmels Willen soll Gott Planeten schaffen, die wir mit unseren gottgeschaffenen Augen nicht sehen können? Ja, also was für einen Zweck soll das haben? Also die gingen absolut davon aus, dass das, was wir mit freien Augen im Himmel sehen können, das ist, was da ist. Dass jetzt aber Herschel einen Planeten entdeckt hat, und das war zweifelsfrei ein Planet, da waren sich eigentlich alle einig, nachdem die Daten da waren. Das war wirklich neu, weil das hat gezeigt, da draußen im Universum sind Planeten, das sind Welten, die wir entdecken können. Es gibt Objekte da draußen, die wir mit besseren Hilfsmitteln sehen können. Objekte, die wir vorher nicht gesehen haben und die wir nachher gesehen haben. Also es ist möglich, neue Welten zu entdecken. Das hat Herschel gezeigt. Und das war das dramatische Ereignis damals, was wirklich zu einem Umdenken geführt hat, weil den Menschen jetzt klar war, okay, wir haben jetzt Jahrtausende spekuliert, diskutiert, philosophiert, ohne Möglichkeit, was zu finden. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit. Wir haben gezeigt, oder Herschel hat gezeigt, man kann was finden, wenn man sucht, kann man was finden. Und dann haben die Menschen natürlich weitergesucht, ja? Haben auch was gefunden. Ja? Der nächste Planet, der kam, das war wieder so eine Offenbarung. Der nächste Planet, der entdeckt wurde im Sonnensystem, war in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das war Neptun. Und das war auch eine ganz tolle Geschichte, weil die Astronomen, nachdem Uranus erstmal entdeckt war, haben natürlich alle Astronomen zum Uranus geschaut, ja? Weil die möglichst viel darüber wissen wollten. Und haben festgestellt, Uranus bewegt sich nicht ganz so, wie er es tun sollte. Ja? Man kann mit Newtons Gesetz wunderbar vorhersagen, wie sich Planeten bewegen. Ja, das können wir heute, wir können das so gut und wir verwenden heute für solche Zwecke meistens immer noch das 400 Jahre alte Newtonsche Gesetz. Wir können das so gut, dass wir eine Raumsonde, ja, die Raumsonde, die wir von der Erde zum Mars schicken, braucht dort je nach Flugbahn irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr, dreiviertel Jahr. Und in der Zeit zwischen Start von der Erde und Landung auf dem Mars bewegt sich der Mars natürlich und die Erde bewegt sich auch. Und wir haben die Raumsonden, die funktionieren nicht wie ein Auto, da kann man nicht ständig steuern. Wir haben nicht so viel Treibstoff in den Raumsonden. Das heißt, vereinfacht gesagt, nimmt man die von der Erde, packt die auf eine Rakete, wirft die von der Erde weg. Und zwar genau dorthin, wo irgendwann Monate später der Mars ist. Und wir können das so genau machen, ja, wir können die Raumsonden so genau werfen, dass sie wirklich fast punktgenau auf dem Mars landen, an dem Ort, wo der Mars Monate später auftrifft, ja, weil wir so exakt berechnen können, wie sich Planeten bewegen. Und das konnte man damals nicht so exakt, weil man die Computer nicht hatte, aber man konnte es genauso gut, weil die Formeln die gleiche sind. Aber Uranus hat sich nicht so bewegt, wie er sollte. Da haben die Menschen zwei Möglichkeiten gesehen. Entweder das Gesetz, die Formel, mit der wir rechnen, ist falsch. Und das war das Newtonsche Gravitationsgesetz. Und das wollte man eigentlich nicht aufgeben, weil das eigentlich ziemlich gut funktioniert hat. Ja? Die zweite Möglichkeit, wenn Newtons Gesetz richtig ist und wir richtig rechnen, dann haben wir vielleicht was übersehen. Ja, dann haben wir einen Einfluss. Man muss natürlich, jede Rechnung ist nur so gut wie das, was man hineinsteckt in die Rechnung. Ja? Wenn ich Einflüsse übersehe und die in der Rechnung nicht inkludiere, dann tauchen die nicht auf, dann ist das Ergebnis falsch. Das war die zweite Möglichkeit. Und weil man eben Newtons Gesetz so hoch geschätzt hat, hat man sich auf die zweite Möglichkeit konzentriert. Gedacht, okay, vielleicht ist da noch ein weiterer Planet. Das war ja mittlerweile schon klar, dass es sowas geben könnte. Vielleicht ist da noch ein weiterer Planet, den wir noch nicht kennen, der einen gravitativen Einfluss ausübt auf Uranus und so zu dieser Abweichung führt. Weil wenn wir den Planet nicht kennen, können wir diesen Einfluss ja auch in der Formel nicht berücksichtigen. Aber wenn dieser Planet da ist, dann könnte der genau für die Abweichung suchen. Und dann haben die Astronomen, die Mathematiker sich hingesetzt. Das war damals ziemlich mühsam ohne Computer. Sie haben sich hingesetzt und haben ausgerechnet, wo muss sich ein Planet bewegen und welche Eigenschaften muss dieser Planet haben, damit der genau die Abweichungen hervorruft, die wir beobachten. Das war eine lange, lange Rechnerei, aber dann tatsächlich ein französischer Mathematiker Urbain Le Verrier und ein britischer John Couch Adams haben unabhängig voneinander beide die gleiche Rechnung durchgeführt. Die Details sind sehr interessant, aber würden jetzt zu weit führen. Das war so ein richtig großer Kampf zwischen England und Frankreich, wer jetzt irgendwie zuerst drauf findet. Und beide, sowohl Adams als auch Le Verrier, waren Mathematiker. Die haben keine Teleskope zur Verfügung gehabt. Das heißt, die konnten nicht selbst nachschauen, sondern mussten irgendjemand überreden, nachzuschauen. Also im Endeffekt hat Frankreich gewonnen mit Hilfe von Deutschland, weil Urbain Le Verrier hat einen deutschen jungen Astronomen seine Ergebnisse geschickt, hat gesagt, hier, schau dort nach bitte, dort muss der Planet sein, den ich jetzt irgendwie ausgerechnet habe. Und dieser deutsche Astronom, Johann Gottfried Galle, hat nachgeschaut und das war wirklich so. Der hat die Daten bekommen, ist zum Teleskop gegangen, hat hingeschaut und eine halbe Stunde später hat er es gefunden gehabt. Ja, da war der Planet vorhergesagt, im Teleskop so zu sehen, wie es Le Verrier vorhergesagt hat. War ein bisschen Glück dabei, wissen wir heute, aber im Wesentlichen war es eine wahnsinnige Erfolgsstory. Ja? Man hat jetzt nicht nur dank Herschel festgestellt, dass da draußen überhaupt noch Planeten sind, die man sehen kann, sondern Urbain Le Verrier hat gezeigt, das, was man sehen kann, benutzen kann, um Informationen über das zu finden, was man nicht sehen kann. Ja? Man hat Uranus gesehen und hat gesehen, wie der sich verhält. Man hat Abweichungen in dessen Verhalten gesehen und daraus hat man geschlossen, dass da etwas sein muss, was man noch nicht sehen kann. Ja, und das war wirklich eine ganz neue Methode. Nicht im Trüben stochern und suchen nach etwas, was da vielleicht sein kann oder nicht, sondern das nehmen, was man sieht und aus dem, was man sieht, ableiten, was irgendwo sein könnte, was man nicht sieht. Und dann haben im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts, im frühen 20. Jahrhundert, haben Astronomen genau dieses Prinzip benutzt, um nach anderen Planeten bei anderen Sternen zu suchen. Ja, also in unserem Sonnensystem war, dann kam noch Pluto, der noch entdeckt wurde, aber den möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, das ist wieder eine ganz spezielle Geschichte, der ja auch mittlerweile kein Planet mehr ist und zu Recht, das war damals schon ein Fehler, aber wie gesagt, die Diskussion möchte ich gar nicht erst anfangen hier. Unser Sonnensystem war klar, da haben wir jetzt alles Große haben wir im Wesentlichen entdeckt. Die Frage war aber immer, können andere Sterne auch Planeten haben? Es hat jetzt nichts dagegen gesprochen, dass das so ist, aber wir konnten es halt nicht beobachten, denn andere Sterne sind wahnsinnig weit weg. Ja? So ein Stern, der nächstgelegene Stern zu uns ist 4 Lichtjahre weit weg. Ja? Also da braucht das Licht 4 Stunden. Von der Erde zur Sonne braucht das Licht 8 Minuten. Also der nächste Stern 4 Stunden das Licht. Also das ist schon wirklich eine enorme Distanz und die allermeisten Sterne sind noch viel, viel weiter weg. Ja? Und Sterne sind hell, die leuchten aus eigener Kraft. Planeten leuchten nicht aus eigener Kraft, sondern die werden nur angeleuchtet. Das heißt, wenn wir einen Planeten eines anderen Sterns direkt sehen wollen, also wirklich mit dem Teleskop hinschauen und direkt sehen wollen, suchen wir nach etwas, was sehr klein ist, sehr weit weg ist, sehr dunkel ist und sich unmittelbar neben etwas befindet, was wahnsinnig hell ist. Also das kann man vergleichen, wenn Sie jetzt sich hier auf dem Berg stellen mit einem Teleskop und mit dem Teleskop nach Hamburg schauen, auf das Fußballstadion und dort auf den Flutlichtmast und dort eine Mücke sehen wollen, die um den Flutlichtmast kreist. Ja? Man kann, das ist fast wirklich ein exakter Vergleich, weil das kann man mit den Größen und Helligkeiten durchaus zu rechnen. Also das ist ungefähr das, was Astronomen vor sich haben, wenn sie Planeten bei anderen Sternen direkt sehen wollen. Also es war klar, dass das jetzt in der damaligen Zeit, 19. Jahrhundert, dass das jetzt kurzfristig sowieso nicht und auch mittelfristig nicht funktionieren wird, Planeten direkt sehen. Aber die Leute haben sich gedacht, okay, Planeten üben eine Gravitationskraft aus. Alles, was eine Masse hat, übt eine Gravitationskraft aus. Wenn sie einen Stern haben, wird der Stern von einem Planet umkreist, ja? Weil der Stern den Planeten beeinflusst mit der Gravitationskraft, aber der Planet wirkt zurück. Das heißt, der Planet bringt den Stern ein kleines bisschen zum Wackeln. Ja, und die Leute haben gedacht, okay, dann schauen wir uns einfach die Sterne an. Die können wir gut sehen und vermessen die Position der Sterne und schauen, ob die Sterne ein bisschen wackeln. Weil dann heißt das, da muss etwas sein, was den Stern zum Wackeln bringt und dieses Etwas kann nur ein Planet sein. Das war der Plan. Die Leute haben zwar gewusst, okay, man kann ja ausrechnen, wie groß ein Planet sein muss, um einen Stern sichtbar zum Wackeln zu bringen und wie gut die Teleskope sind, was man sehen kann. Und eigentlich war klar, dass ein normaler Planet bei einem Stern viel zu geringen Einfluss ausübt, dass man es mit den Teleskopen der damaligen Zeit sehen kann. Ja? Aber man hat es natürlich trotzdem probiert. Ja? Also das hat die Astronomen, die Wissenschaftler nicht abgehalten, das trotzdem zu probieren. Und es sind eigentlich von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts immer wieder Planeten entdeckt worden bei anderen Sternen. Immer wieder haben Astronomen verkündet, wir haben einen Stern wackeln sehen, wir haben den anderen Planeten dort entdeckt bei den anderen Sternen. Und jedes Mal war es ein Fehlalarm. Ja, mal war es irgendwie reiner Betrug, mal war es irgendwie das Teleskop kaputt, mal waren die Daten schlecht, mal hat man einen anderen Effekt. Aber es war immer falsch. Das heißt, dann so Mitte des 20. Jahrhunderts war man schon recht frustriert. Ja? Man hat sich kaum getraut, nochmal irgendwas zu veröffentlichen, weil sowieso immer klar war, das ist Blödsinn, was da rauskommt. Aber die Astronomen haben natürlich weitergemacht. Und dann kam das Jahr 1984. Und da gab es dieses Bild. Wie gesagt, es ist kein schönes Bild und ich habe Ihnen versprochen, es gibt keine schönen Bilder. Aber wenn Sie wissen, was auf dem Bild zu sehen ist, ist es ein wahnsinnig beeindruckendes Bild. Ja? Was Sie hier auf diesem Bild sehen, das im Jahr 1984 aufgenommen worden ist, ist der Stern Beta Pictoris. Diesen Stern sehen Sie nicht, der steckt hinter diesem schwarzen Fleck hier, ja? Der ist abgedeckt. Aber was Sie hier sehen, ja? Diese weißen Streifen, Schlieren, diese weißen, schon aus wie das Bild ein bisschen zerkratzt ist, dieses weiße Zeug, das ist interessant. Ja? Die Geschichte von diesem Bild fängt ein Jahr früher an, 1983. Da haben Astronomen einen Satellit ins All geschickt, der Infrarotstrahlung beobachten kann, Wärmestrahlung. Denn Infrarotstrahlung ist ja das Licht, elektromagnetische Welle, gibt es nicht nur im normalen sichtbaren Licht, das wir sehen können, sondern es gibt auch jede Menge andere Arten von Licht, die wir nicht sehen können. Ultraviolettlicht, Infrarotlicht, Röntgenlicht, Radiolicht, also all das ist genau das Gleiche. Es sind alles elektromagnetische Wellen, nur mit einer Wellenlänge, die halt zu groß oder zu klein ist, als dass unsere Augen das direkt wahrnehmen können. Aber die Astronomen haben natürlich Instrumente, die das wahrnehmen können und die haben sie benutzt, weil Sterne, Himmelskörper nicht nur im für uns sichtbaren Licht abstrahlen, sondern im gesamten elektromagnetischen Spektrum abstrahlen. Und man wollte natürlich auch wissen, wie schaut der Himmel im Infrarotlicht aus? Wie schaut der Himmel im Ultraviolettlicht aus? Das Problem war, dass diese Arten der Strahlung durch unsere Atmosphäre blockiert werden. Da kommt fast nichts durch. Wenn wir das beobachten wollen, müssen wir ins Weltall. Das war erst möglich, nachdem man nach dem Zweiten Weltkrieg die Raumfahrt entwickelt hat, Satelliten hochschicken konnte, Teleskope hochschicken konnte. Und 1983 hat man ein Infrarotteleskop hochgeschickt, das den Himmel katalogisiert hat. hat alle Sterne beobachtet und geschaut, wie viel Infrarotstrahlung kommt zurück. Und wir haben ein gutes Modell von Sternen. Wir wissen ziemlich genau bei Sternen, wie viel Strahlung die abgeben. Das hängt im Wesentlichen nur von ihrer Temperatur ab. Wenn man die Temperatur oder die Helligkeit eines Sterns kennt, kann man ziemlich genau vorhersagen aus diversen quantenmechanischen und astronomischen, astrophysikalischen Gesetzmäßigkeiten, kann man ziemlich genau vorhersagen, wie viel Energie kommt. Ja, wie viel Energie kommt im grünen Bereich des Lichtspektrums, im roten Bereich, im infraroten Bereich, im Radiobereich? Das kann man ziemlich genau vorhersagen. Und man hat damals aber einen Schwung Sterne gefunden, bei denen jedes Mal deutlich mehr Infrarotstrahlung zurückkam, als eigentlich kommen durfte. Also diese Sterne, Vega, den kennen vielleicht einige, ein sehr heller, schöner Stern. Dieser Stern Vega war der erste, wo man so einen Infrarotexzess, wie das offiziell heißt, entdeckt hat. Ja? Da kam mehr Infrarotstrahlung zurück, als durfte. Die Frage war, was verursacht das? Ja, weil wenn das da ist, die Daten waren eindeutig, die Strahlung ist da. Die Frage war, was verursacht das? Die Idee, die die Astronomen ziemlich schnell hatten, war Staub. Ja, Staub ist zwar ziemlich klein, den kann man fast auf der Erde schon nicht mit freiem Auge sehen und im Weltall noch viel schwieriger natürlich, aber Staub hat eine große Oberfläche. Wenn Sie sehr viel Staub haben, hat er zusammengenommen eine sehr große Oberfläche und Staub kann aufgeheizt werden. Ja, wenn Sie Staub in der Nähe eines Sterns haben, wird der angestrahlt vom Licht des Sterns, der Staub heizt sich auf und gibt die Wärme wieder ab. Ja, das heißt, er gibt die Wärme ab. Er gibt Wärmestrahlung ab. Das heißt, wenn ein Stern von Staub umgeben ist, dann strahlt der Stern das ab, was er halt abstrahlt, und der Staub rund um den Stern rundherum strahlt nochmal extra Wärmestrahlung ab, extra Infrarotstrahlung. Also genau das, was man beobachtet hat. Und Staub, der einen Stern umkreist, klingt jetzt einmal ziemlich unspektakulär, war aber extrem spektakulär, weil Staub ist das, aus dem alles entstanden ist. Ja? Staub ist das, der Ursprung unseres Sonnensystems, unserer Planeten, wie die Sonne entstanden ist vor 4,5 Milliarden Jahren. Die junge Sonne war umgeben von quasi den Resten der Sternentstehung, also einer großen Scheibe aus Gas und Staub. Und dieser Staub hat im Wesentlichen das gemacht, was Staub halt so macht, wenn man sich nicht drum kümmert. Ja? Das kennt man zu Hause, wenn man unterm Sofa nachschaut. Wenn man Staub sich selbst überlässt, wird er immer größer. Also die Staubflusen werden größer, weil die Staubteilchen sich zusammenfinden und anwachsen, wenn man nicht aufräumt. Ja? Und im Sonnensystem, im frühen Sonnensystem, hat ein paar Millionen Jahre keiner aufgeräumt. Das heißt, da sind die Staubflusen wirklich groß geworden. Da hat sich eben aus diesen Staubteilchen haben sich immer größere und größere Objekte gebildet. Aus diesen Staubteilchen wurden Asteroiden und Kometen, aus denen wurden Planeten. Also der genaue Prozess ist wieder ein bisschen komplizierter als das. Aber aus den kleinen Objekten sind größere Objekte angewachsen, bis am Ende dann eben Planeten übrig waren. Das ist das, was bei uns passiert ist. Und es gibt eigentlich keinen plausiblen physikalisch-astronomischen Grund, warum das, was bei uns im Sonnensystem passiert ist, nicht auch anderswo passieren soll. Es wäre sehr, sehr seltsam, wenn unsere Sonne irgendwie speziell wäre im Universum, dass Dinge hier bei uns passieren, die nirgendwo anderswo passieren. Wenn wir jetzt also einen anderen Stern sehen, nämlich diesen Stern Beta Pictoris, und der wurde, wie gesagt, ein Jahr später, das war einer von denen, wo man damals mit der Infrarot-Teleskop im Weltall so einen Überschuss gesehen hat. Und dann später haben die Astronomen probiert, eben ein Jahr später, von der Erde aus mit normalen Teleskopen zu schauen, ob sie was sehen können. Und Beta Pictoris war einer von diesen Sternen. Und da haben die Astronomen 1984 eben tatsächlich Licht gesehen. Also der Staub reflektiert eben nicht nur Wärme, er reflektiert auch ein bisschen Licht. Und was man hier genau sieht, dieses Weiße, ist nichts anderes als eine Scheibe aus Staub, die diesen Stern umgibt und eben ein bisschen Licht reflektiert. Das heißt, das erste Mal haben wir ein konkretes Bild, das uns zeigt, dass andere Sterne von Zeug umkreist werden, ja, die keine Sterne sind. Einen Stern, der von Staub umkreist wird, einen jungen Stern. Beta Pictoris ist ein sehr junger Stern. Ja, einen jungen Stern, der von einer Scheibe aus Staub umgeben ist. Und wir wissen, was bei uns passiert ist, als die Sonne jung war und von Staub umgeben war, da sind Planeten entstanden. Warum sollen also nicht hier auch Planeten entstehen? Ein junger Stern mit einer Scheibe aus Staub, dort müssen die gleichen physikalischen Gesetze ablaufen wie bei uns. Alles andere wäre seltsam, das heißt, da müssen eigentlich Planeten entstehen. Also dieses Bild war der erste konkrete Hinweis, dass sich die Suche nach Planeten bei anderen Sternen lohnt. Die müssen da sein. Ja? Die Bedingungen zu ihrer Entstehung sind da, sie müssen da sein. Aber man hat immer noch nichts gefunden gehabt. 1984. Ja? Mittlerweile haben wir jetzt schon ein paar Jahrtausende probiert, die Fragen zu beantworten. Seit den antiken Griechen, seit ein paar Jahrtausenden hat sich die Menschheit beschäftigt mit der Frage, gibt es andere Welten, gibt es andere Wesen? Und noch immer gab es keine Antwort. Aber jetzt war man kurz davor. Ja? Jetzt haben überall auf der Welt, in den USA, in Kanada und in der Schweiz, haben sich Astronomen zusammengetan, um es wirklich konkret zu suchen. Und jetzt wollten sie es wissen, weil jetzt haben sie auch die Teleskope gehabt, die halbwegs gut genug waren. Jetzt hat man nicht mehr direkt nach dem Wackeln der Sterne gesucht, sondern nach einem Art indirekten Wackeln. Ja, stellen Sie sich vor, ein Stern wird von einem Planeten umkreist und der Stern bewegt sich dadurch. Ja? Dann führt das dazu, dass der Stern nicht nur seine Position minimal ändert, sondern auch, dass der Stern sich ein bisschen quasi, wenn Sie jetzt die Astronomen auf der Erde sind und ich der Stern bin, ja, der von einem Planeten umkreist wird und der Planet stört mich ein bisschen mit seiner Gravitationskraft und ich wackel hin und her, dann wackel ich periodisch und bei diesem periodischen Wackeln komme ich immer mal auf Sie zu und von Ihnen weg. Also Sie, wenn Sie das Licht betrachten, das von mir, also dem Stern ausgeht, dann bewegt ich mich auf Sie zu und von Ihnen weg. Auf Sie zu, von Ihnen weg und zwar mit genau der Periode, mit der auch der Planet mich umkreist. Ja, also ein Planet, machen wir es wieder astronomisch, die Erde umkreist die Sonne und braucht dafür ein Jahr rundherum. Das heißt, die Erde verursacht in der Sonne ein Wackeln mit einer Periode von einem Jahr. Was jetzt passiert ist, also dieses Wackeln selbst, das war zu winzig, um es direkt zu beobachten. Aber das Licht, das ausgestrahlt wird, das kann man untersuchen. Sie kennen alle den Effekt, wenn ein Polizeiauto, ein Krankenwagen an Ihnen vorbeifährt. Ja? Wenn sich eine Schallquelle auf Sie zubewegt, dann klingt der Ton anders, als wenn er sich von Ihnen wegbewegt. Ja? Die Sirene des Autos verändert ihre Tonhöhe, während sie vorbeifährt. Der gleiche Effekt existiert auch beim Licht. Ja? Das Licht ändert seine Farbe, je nachdem, ob die Lichtquelle sich auf sie zubewegt oder von ihnen wegbewegt. Und genau das können Astronomen untersuchen. Das untersuchen Astronomen auch. Und das können sie wesentlich genauer tun, als die Position zu bestimmen. Das heißt, die Astronomen haben gesucht nach Sternen, die periodisch quasi ihre Farbe leicht ändern, um so herauszufinden, wackelt der Stern, bewegt er sich auf uns zu und von uns weg. Und wenn er das tut, und wenn er das periodisch tut, dann heißt das, da ist ein Planet, der ihn umkreist. Das haben die Astronomen besucht.
Konferenzen, Enregistrementer zu aktuellen Themen.
Radio 100,7.
Die Neuentdeckung des Himmels auf der Suche nach fremden Welten und fremden Lebewesen. Ihr Vortrag vom Dr. Florian Freistetter, österreichischen Astronom, Blogger, Buchautor und Podcaster. Weiter der Florian Freistetter.
Wie gesagt, es gab drei führende Teams auf der Welt, die das gemacht haben. So ab Mitte der 80er Jahre bis in die 90er Jahre hinein. Ein amerikanisches Team, Kanadier waren dabei und ein Schweizer Team. Und die haben alle gesucht. Und dann, 1995, gab es dieses Bild. Dieser Stern, 51 Pegasi hieß der damals, ja. Dieser Stern, der hat genau das gemacht, was ein Stern machen sollte, wenn er von einem Planeten umkreist wird. Das Problem war nur, der Planet, der dieses Wackeln hervorruft, den kann es nicht geben. Der Planet, der dieses Wackeln hervorruft, hat ungefähr eine Masse so groß wie Jupiter vergleichbar, ja. Und braucht für eine Runde um seinen Stern nur ein paar Tage. Und das haben die Astronomen gedacht, das kann nicht sein, das kann es nicht geben. Denn, wieder ein ganz kurzer Exkurs in die Planetenentstehung. Planeten entstehen aus Zeug, das sich zusammenballt. Und Planeten brauchen umso länger um ihren Stern rundherum, je weiter sie weg sind. Ja, die Erde braucht ein Jahr, der nahe Merkur braucht 88 Tage. Neptun und Uranus, die brauchen ein paar hundert Jahre. Also die brauchen wirklich, je weiter weg, desto länger. Je weiter weg von der Sonne ein Planet ist, desto mehr Masse sollte er aber auch haben. Beziehungsweise Planeten mit großer Masse wie Jupiter kann es nur weit entfernt von der Sonne geben, weil nur dort genug Material für die vorhanden ist. In der Nähe der Sonne gibt es Staub. Weit weg von der Sonne gibt es aber Staub und Eis. Ja? Eisklumpen vereinfacht gesagt, die in der Nähe der Sonne nicht existieren können, weil es da zu heiß ist. Das heißt, weit weg von der Sonne gibt es mehr Baumaterial für Planeten als in der Nähe. Deswegen können weit weg von der Sonne auch größere Planeten entstehen. Das heißt, so ein Ding wie Jupiter in unserem Sonnensystem kann auch nur dort entstehen. Wenn Jupiter näher dran, also dort, wo der Asteroidengürtel ist, näher an der Sonne oder wo Mars ist, da wäre nie genug Material, dass sowas wie Jupiter entstehen kann. Das heißt, die Astronomen damals, Ende der 80er, Anfang der 90er, haben gewusst, unsere Teleskope sind gut, aber nicht extrem gut. Wir können Planeten entdecken, die ungefähr so groß wie Jupiter sind. Das wissen wir. Da war die Genauigkeit ausreichend. Vielleicht ein bisschen größer als Jupiter, so ungefähr die Größenordnung. Wir wissen, Planeten wie Jupiter sind immer weit weg von ihren Sternen. Planeten, die weit weg von ihren Sternen sind, brauchen lange rundherum. Und je länger sie brauchen, desto langsamer wackelt der Stern auch. Wenn ein Planet wie Jupiter 5 Jahre um die Sonne braucht, wackelt die Sonne auch nur im 5-Jahres-Rhythmus. Und es reicht nicht, nur einmal etwas wackeln zu sehen. Ja, weil einmal kann irgendwas wackeln, aus irgendeinem Grund. Man muss es quasi einmal wackeln sehen, nochmal, und dann weiß man erst, dass eine Periode drin ist, und da braucht man vielleicht ein 3. Mal idealerweise, um das sicherzustellen. Also die Astronomen haben gesagt, okay, wenn wir Planeten suchen, dann können wir die frühestens nach 10, 15 Jahren finden. Das heißt, wir müssen mal 15, 20 Jahre Daten sammeln und dann können wir anschauen, was da drin ist. Ja, mit sowas hier, Jupiter mit 2 Tage rundherum, hat kein Mensch, dass sowas geben kann, wusste keiner. Deswegen hat auch keiner danach gesucht, bis auf die Schweizer. Die waren schon fast klischeehaft schweizerisch, ja, denn die anderen Astronomen in den USA und in Kanada, die haben gesagt, okay, wir suchen jetzt erstmal Daten, weil das Ganze auszuwerten am Computer, das ist mühsam, da braucht es spezielle Programme, das dauert und wir finden ja eh nichts. Wir müssen erstmal 15, 20 Jahre Daten sammeln. Das heißt, die haben vereinfacht gesagt Daten gesammelt, die archiviert und das war's. Die Schweizer haben sich gesagt, okay, die haben erstmal ein vernünftiges Computerprogramm geschrieben, das sehr effektiv alles abarbeitet, das Aufnahmen, Beobachtungsdaten direkt auswerten kann. Das heißt, die haben das nicht archivieren müssen, diese Daten quasi hier, die dieses Diagramm bilden, die sind direkt nach ein paar Stunden aus den Beobachtungsdaten automatisch rausgekommen. Das heißt, die Schweizer haben auch damals nicht damit gerechnet, dass es große Planeten gibt, die sehr nahe an ihrem Stern sind, aber weil sie eben so gründlich waren mit ihrer Datenauswertung, haben sie gefunden, ja? Die anderen nicht. Und deswegen waren die Schweizer, obwohl die eigentlich so das Underdog-Team bei der ganzen Suche waren, waren die Ersten, Michel Mayor und Didier Queloz, im Jahr 1995, die Existenz eines Planeten, eines anderen Sterns verkünden konnten. Ja? Im Jahr 1995 hat die Menschheit das erste Mal die Antwort auf eine dieser beiden großen Fragen gefunden, die wir uns seit Jahrtausenden stellen, nämlich gibt es andere Welten? Ja? Da haben wir gewusst, 1995, ja, andere Sterne werden auch von Planeten umkreist. Und dann ging es wirklich Schlag auf Schlag. Dann haben erstmal die Amerikaner, die Kanadier ihre ganzen Daten rausgeholt und nachgeschaut, was da drin ist und haben dann noch einen ganzen Schwung anderer solcher großer Planeten gefunden, die nahe am Stern umkreisen. Und mittlerweile wissen wir auch, wie das passiert, also warum es die geben kann. Mittlerweile wissen wir, dass verschiedene Prozesse durch die gravitativen Wechsel Wirkungen in Planetensystemen dazu führen können, dass Planeten, die weit entfernt entstehen vom Stern, im Laufe der Zeit nahe an den Stern heranrücken können. Planetare Migration nennt man das. Das ist auch bei uns passiert. Ja, auch bei uns nicht so extrem, aber auch bei uns haben die großen Planeten Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun sich bewegt. Uranus, Neptun haben wahrscheinlich sogar die Plätze getauscht in der Frühzeit des Sonnensystems. Also wir haben da schon durch die Entdeckung seltsamer Planeten anderer Sterne schon was über unser eigenes Sonnensystem wieder zurückgelernt gehabt. Ja, also dann hat man, wie gesagt, im Jahren 96, 97, 98 hat man einen Schwung weitere Planeten entdeckt und dann ging es im Weltraum weiter. Im Jahr, nachdem man dann wirklich klar war, es gibt andere Planeten bei anderen Sternen, die Suche lohnt sich, hat man Teleskope ins Weltall geschickt, die eigentlich nichts anderes tun, als nach Planeten zu suchen. Das ist das Teleskop Kepler von der NASA. Die Europäer haben mit Corot eins losgeschickt. Das war ein französisches Projekt, aber mit vielen anderen europäischen Nationen dabei. Und die haben wieder eine andere Methode untersucht. Ja? Die haben nicht nach wackelnden Sternen gesucht, die haben nach blinkenden Sternen gesucht. Wenn Sie sich vorstellen, da ist ein Stern und der Stern wird von einem Planeten umkreist. Wenn dieser Planet von uns aus gesehen genau am Stern vorüberzieht, dann verdeckt der Planet ein ganz, ganz kleines Stückchen seiner Helligkeit. Das heißt, jedes Mal, wenn der Planet vorbeikommt, wird der Stern eine Winzigkeit dunkler. Das ist wirklich schwer zu messen, aber im Lichthelligkeitsmessen sind die Astronomen im Laufe der Zeit sehr, sehr gut geworden und vor allem vom Weltall aus kann man es noch viel besser messen. Das heißt, man hat dann eben in Anfang des neuen Jahrtausends Teleskope ins All geschickt, die genau das tun, die unzählige Sterne beobachten, die Helligkeit messen und nach Sternen suchen, deren Helligkeit sich periodisch verändert. Und als das mal passiert ist, als diese Teleskope im All waren, sind die Planeten aufgetaucht in Zahlen, die damals kaum vorstellbar waren. Das ist ein wunderbares Diagramm. Es ist nicht mehr ganz aktuell, es hört 2014 auf, aber ich zeige es trotzdem immer wieder, weil es so schöne Zahlen hat. Ja? Hier ist der Anfang, 1995, der erste Planet. Dann kam 96, hier ist die Zahl der Planeten. 96 kam einer dazu, 98 kam ein paar dazu. Das war so die Anfangsphase, ja, wo man hier erstmal die Technik halbwegs vernünftig hinbekommen musste. Ich kann mich erinnern, ich habe damals 95 mein Astronomiestudium begonnen. Hier habe ich angefangen, meine Doktorarbeit, meine Diplomarbeit zu schreiben. Und ich habe mich auch auf dieses Thema spezialisiert gehabt, Bewegung von Planeten anderer Sterne. Und damals war es wirklich so, also man hat eigentlich diese Planeten alle beim Namen gekannt, die es gab. Also man wusste, wenn man auf dem Gebiet gearbeitet hat, kannte man alle Planeten anderer Sterne, die es gibt. Wenn ein neuer entdeckt wurde, das war wirklich was, da hat man in der Kaffeepause stundenlang drüber geredet. Also man wusste alle Eigenschaften, also man war familiär auf Du und Du mit den Planeten. Dann, als die Teleskope ein bisschen besser wurde, wurde schon schwierig. Da in der Zeitraum, so Anfang des neuen Jahrtausends, da hat man wirklich schon so ein paar hundert Planeten gekannt. Da hat man dann nicht mehr genau den Überblick gehabt. Und dann hier sieht man, hier fängt es an, ja, 2008, da haben die Weltraumteleskope eingegriffen und da steigen die Zahlen schlagartig. Und dann hat man wirklich hier im Jahr 2011 hat man an die 300 Planeten entdeckt. Ja, also fast so viel wie in den Jahren davor hat man da in einem Jahr entdeckt und dann ging es immer weiter. Und was man hier schön sieht, ist wie schnell effektiv diese Teleskope geworden sind. Hier dieser riesige gelbe Balken ist hier beschrieben in diesem Diagramm als Today's Kepler Announcement. Ja, also das, was Kepler, die Wissenschaftler von Kepler, heute publiziert haben. Ja, das heißt, da haben sie an einem einzigen Tag ein paar hundert, also fast 800 Planeten an einem einzigen Tag publiziert. Also die haben nicht alle an einem einzigen Tag entdeckt, aber es waren natürlich so viele Daten da, dass sie wirklich ihre Computerprogramme drüber laufen lassen konnten und dann sind da Stück für Stück Planeten rausgefallen, noch und nöcher. Mittlerweile heute kennen wir ein paar tausend Planeten. Wir haben einige, die Zahl, mittlerweile hat man schon nicht mal mehr den Überblick über die exakte Zahl, geschweige denn die Details der Planeten. Aber es müssten so über 4000 Planeten sein, die wir kennen bei anderen Sternen und wir wissen aus diversen anderen Methoden, dass Planeten normal sind. Das wissen wir heute. Planeten sind häufig, Planeten sind überall. Im Durchschnitt hat jeder Stern mindestens einen Planeten. Planeten sind im Universum genauso normal und genauso häufig, wie Sterne sind. Wahrscheinlich sogar häufiger. Das heißt, in diesem kurzen Zeitraum zwischen 1995 und 2010 ungefähr, haben wir wirklich diese Frage beantwortet, die erste eine Frage beantwortet, nach deren Antwort wir seit Jahrtausenden gesucht haben. Gibt es andere Welten? Und die Antwort ist ja, es gibt sie und sie sind überall und sie sind ein völlig normaler Bestandteil des Universums. Das heißt, ich finde, das beeindruckt mich immer wieder, dass wir in genau der Zeit leben, in der wir in der Lage sind, die Antwort auf so eine uralte, faszinierende Frage zu finden. Aber das war ja nur die erste Antwort, ja? Die fremden Welten bleibt die zweite Frage nach den fremden Lebewesen. Und die ist dann ein bisschen kniffliger, ja? Da müssen wir, sind wir schon ein bisschen weiter als die Leute damals in der Antike, aber noch nicht ganz am Ende angelangt. Also wie schaut es aus mit Planeten, auf denen es Leben geben kann? Also wir suchen die zweite Erde. Und seit ich mich erinnere, seit 1995 eigentlich an, wird eigentlich fast ständig immer die Entdeckung einer zweiten Erde verkündet. Das ist nur ein Beispiel aus dem Jahr 2014, aber das kann man eigentlich fast jährlich irgendwo in Schlagzeilen nachschauen. Die zweite Erde wurde entdeckt. Und wenn Sie irgendwo mal so eine Schlagzeile sehen, die zweite Erde wurde entdeckt, dann können Sie mit Sicherheit davon ausgehen, dass sie falsch ist. Also in der Zeitung sowieso, aber auch anderswo, Sie können mit Sicherheit davon ausgehen, dass diese Schlagzeile falsch ist, denn wir sind momentan technisch noch nicht in der Lage zu bestimmen, ob auf einem Planeten die gleichen Bedingungen herrschen wie bei uns. Wir können mit dem, was wir momentan können, herausfinden, wie groß ist ein Planet, welche Masse hat der Planet und wie weit ist der Planet von seinem Stern entfernt. Das können wir mit einiger Sicherheit sagen. Das heißt, wir haben Planeten gefunden, die ungefähr so groß wie die Erde sind, die ungefähr so viel Masse haben wie die Erde und die ungefähr so weit von ihrem Stern entfernt sind wie die Erde von der Sonne. Solche Planeten haben wir schon gefunden. Das heißt, auf solchen Planeten könnte es prinzipiell Leben geben. Diese Planeten sind prinzipiell in dem Bereich rund um einen Stern, in die Temperatur gerade halbwegs passt, dass dort flüssiges Wasser existieren kann. Ja? Aber das Problem ist, nur weil ein Planet in dem Bereich ist, wo flüssiges Wasser existieren kann, heißt das nicht, dass da flüssiges Wasser existieren muss. In unserem Sonnensystem zum Beispiel gibt es drei Planeten, die in dieser habitablen Zone liegen. Ja? Das ist die Erde, Es ist aber auch die Venus und das ist der Mars. Also alle drei Planeten wären habitabel. Also wenn andere Aliens das Gleiche machen wie wir, nach Planeten suchen und unser Sonnensystem beobachten und dort auch solche Zeitungen haben, dann wird da, wenn sie Venus und Mars entdeckt haben, drinnen stehen, wir haben eine zweite Erde oder wie auch immer das heißt bei denen dort entdeckt. Ja? Aber der Mars ist eiskalt. Am Mars hat es Durchschnittstemperaturen von minus 50 Grad. Temperaturen sinken auf bis minus 100 Grad. Auf der Venus hat es über 400 Grad. Ja? Das sind beides extrem lebensfeindliche Himmelskörper, weil man eben noch mehr wissen muss. Man muss zum Beispiel wissen, wie die Atmosphäre zusammengesetzt ist. Ja? Der Mars hat fast gar keine Atmosphäre, deswegen kann er keine Wärme festhalten. Er kriegt auch viel weniger von der Sonne, deswegen ist es dort eiskalt. Die Venus hat eine extrem dichte Atmosphäre. Die Venus zeigt uns das, was mit einer Atmosphäre passiert, die voll mit Treibhausgasen ist. Die Venusatmosphäre ist voll mit Wasserdampf. Ja? Die Venus zeigt uns, wie ein außer Kontrolle geratener Treibhauseffekt aussieht. Also das, was uns vielleicht auch bald blühen könnte. Dort sind die Temperaturen ein paar hundert Grad höher, als es eigentlich von der Temperatureinstrahlung der Sonne sein sollten, ja, weil die Wärme durch den Treibhauseffekt so stark gespeichert wird. Ja. Die Venus sind beides lebensfeindliche Planeten und wir können die Venus und den Mars nur verstehen, weil wir über deren Atmosphären Bescheid wissen. Wir wissen aber bei den Planeten, die wir anderswo entdeckt haben, nichts über die Atmosphäre. Da sind wir noch nicht in der Lage, das zu beobachten. Bald, aber noch nicht jetzt. Aber wenn wir demnächst mal in der Lage sein sollten, die Atmosphären zu sehen, beziehungsweise das Licht anderer Planeten zu sehen, dann könnten wir was über die Atmosphäre herausfinden. Sie erinnern sich, dass ich vorhin erzählt habe, wie wahnsinnig schwierig es ist, andere Planeten bei anderen Sternen direkt zu sehen. Ja? Also wirklich Licht zu sehen, das direkt von den Planeten zu uns kommt. All die Planeten, die wir bis jetzt entdeckt haben, haben wir indirekt entdeckt, durch wackelnde Sterne, durch blinkende Sterne. Wir haben aber fast keinen dieser Planeten je direkt gesehen, weil die eben so schwer direkt zu sehen sind. Wenn wir sie direkt sehen könnten, dann könnten wir was über die Atmosphäre aussagen. Stellen wir uns vor, wir schauen vom Weltall auf die Erde. Was sehen wir dann? Ja? Dann sehen wir vor allem, dass die Erde grün ist. Also sie ist auch blau, sie ist auch braun, aber sie ist eben auch grün. Und grün ist sie deswegen, weil auf der Erde Pflanzen existieren. Die Pflanzen sind grün, weil sie Photosynthese betreiben. Sie betreiben Photosynthese, weil sie das Licht der Sonne nehmen, aber nicht das gesamte Licht. Sie nehmen das rote Licht, sie nehmen das blaue Licht, die Pflanzen, das grüne Licht nehmen die Pflanzen nicht, das grüne Licht reflektieren sie, das brauchen die nicht für ihre Photosynthese. Wir wissen nicht genau, warum das so ist, aber wir wissen, dass Pflanzen grünes Licht eher reflektieren, deswegen sind Pflanzen grün. Ja? Und wenn wir uns das Licht anschauen, das von der Erde zurückkommt, ja, die Sonne strahlt die Erde an, die Erde strahlt das Licht zurück, wenn wir das Licht anschauen, das von der Erde ins All gestrahlt wird, sehen wir, dass da eben Anteile fehlen. Wir sehen, wir wissen, was da sein sollte, die Sonne strahlt Licht aller Farben auf die Erde drauf, von der Erde zurück kommt aber eben wenig rotes Licht, weniger blaues Licht, bisschen mehr grünes Licht, weil auf der Erde Pflanzen sind, weil auf der Erde Lebewesen existieren und die sorgen dafür, dass sich das Licht verändert, dass die Erde ins Weltall zurückstrahlt. Und genau diese Methode könnten wir nutzen, um auch im Licht anderer Planeten nach solchen Biomarkern zu suchen. Ja, also Anzeichen, dass dort Lebewesen sind, die die Atmosphäre irgendwie verändern, die wir im Licht nachweisen können. Also diese Methode, wir wissen, dass die funktionieren würde. Das Einzige, was fehlt, ist Teleskope, die groß genug sind, die gut genug sind, dass wir Planeten anderer Sterne wirklich direkt sehen können, dass wir das Licht sehen können, dass diese Planeten von ihren Sternen reflektieren, um in diesem Licht nach Anzeichen von Leben zu suchen. Die Teleskope haben wir noch nicht, aber wir haben sie bald. Die werden schon gebaut. Ja, wenn diese Teleskope fertig sind, in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Und wenn es irgendwo Leben gibt, Spuren von Leben gibt, dann werden wir das rausfinden. Wir werden das wissen. Ja? In den nächsten 10 Jahren werden wir wissen, ob es auf dem Planeten in unserer Umgebung Leben gibt, wenn es da ist. Das Problem ist, wenn ich Leben gesagt habe, habe ich eben immer Pflanzen gemeint, Algen, grünen Schleim, irgendwie sowas, aber nicht das, was man eigentlich wirklich meint, wenn man von Leben, von außerirdischem Leben spricht, ja, da meint man eher diese Leute hier, ja, also hier komischen Monster-Aliens aus der Science-Fiction oder auch liebe und nette Aliens aus Star Trek, Raumschiff Enterprise, also intelligente Lebewesen. Und da muss ich Sie enttäuschen, also nicht, dass es die nicht gibt, weil das wissen wir genauso wenig wie als dass es sie gibt, sondern das ist etwas, da kann die Wissenschaft momentan noch viel weniger sagen als zu einem anderen. Das Problem ist, wir haben keinen Schimmer, wie intelligentes Leben, wenn es denn überhaupt irgendwo anders existiert, sich verhalten wird. Wir können nur uns selbst das Beispiel nehmen. Ja? Und kein Mensch sagt, dass wir typisch sind für intelligentes Leben. Also wir können, das Problem ist Leben, intelligentes Leben. Leben kann an sich schon irgendwie ablaufen. Ja? Aber wir haben zumindest, wir können es zumindest so gut verstehen, dass wir wüssten, wenn Leben, das so ähnlich ist wie unser Leben, ja, das könnten wir auf anderen Planeten finden. Intelligentes Leben, wir haben keinen Schimmer, wie intelligentes Leben sich noch existieren könnte. Wir können zwangsläufig nur intelligentes Leben vorstellen, das so ist wie wir. Wir können nicht anders denken, als wir denken können. Ja? Also wir können uns nicht vorstellen, wie Lebewesen denken, die nicht denken wie wir. Das geht rein logisch nicht, uns das vorzustellen. Ja? Das heißt, wir haben auch keine wirkliche Strategie, wie wir nach intelligenten Lebewesen suchen könnten, weil wir noch keine Ahnung haben, warum überhaupt intelligentes Leben entstanden ist. Ja, auf der Erde. Die Erde hat seit über 3 Milliarden Jahren gibt es Leben auf der Erde. Und die überwiegende Zeit dieser 3 Milliarden Jahre ist das Leben auf der Erde wunderbar ohne Intelligenz ausgekommen. Intelligentes Leben, also kann man je nach Definition, gibt es uns Menschen in der heutigen Form seit ein paar hunderttausend Jahren, vielleicht ein paar Millionen Jahren, kann man definieren, wie man will, aber auf jeden Fall deutlich kürzer als die 3 Milliarden Jahre. Wir haben keine Ahnung, warum irgendwann das Leben auf der Erde angefangen hat, quasi von grünem Schleim zu uns zu werden. Ja? Das simple Leben, nenne ich es jetzt mal, das war wirklich da, sobald auf der Erde die Möglichkeit für Leben existiert hat. Ja? Sobald Leben da sein konnte auf der Erde, war es da. Wenn wir das als Beispiel nehmen, das ist ein Datenpunkt, ist nie ein guter Ausgangspunkt für allgemeine Sachen, aber wir haben halt nur einen, wenn wir das als Beispiel nehmen, dann könnten wir daraus schließen, dass auf allen anderen Planeten, auf denen Leben existieren könnte, auch Leben existiert. Wenn wir wieder uns Menschen als Beispiel nehmen, ja, dann sagen, okay, die überwiegende Zeit war das Leben nicht intelligent, dann ist es plötzlich intelligent geworden. Dann könnten wir sagen, okay, dann ist halt irgendwas passiert, von dem wir noch nicht wissen, warum es passiert ist. Irgendein Zufall, irgendwas passiert, von dem wir keine Ahnung haben, wie wahrscheinlich es ist. Und das Leben ist intelligent geworden. Und wenn wir daraus Schlussfolgerungen ziehen, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass anderswo intelligentes Leben existiert. Aber wie gesagt, das sind alles Spekulationen, die man machen kann. Aber eigentlich, wir haben keine Strategie, wie wir vernünftig, wissenschaftlich nach intelligentem Leben suchen können. Wir haben es natürlich trotzdem gemacht. Ja? Wir haben vor allem, wenn wir nicht suchen können, haben wir gesagt, wenn wir nicht suchen können, dann schauen wir, ob uns vielleicht jemand findet. Wir könnten einfach laut rausrufen ins Universum, wir wären da, ist da noch jemand? Und das haben wir gemacht. Also wir haben Botschaften ins All geschickt, Radiobotschaften, haben wir so verschlüsselte Sachen. Also wenn man das irgendwie, dieses Radiobild, man sieht hier, wenn man jetzt irgendwie, das sind hier sind die Planeten, also die Sonne, Merkur, Venus, die Erde, auf der Erde lebt der Mensch, das ist DNA, das sind Zahlen, chemische Elemente, also so also Botschaften, die man dann irgendwie erst entschlüsseln muss, aber auch nur dann versteht. Also nicht, die meisten Menschen verstehen nicht mal, was das heißen soll. Ja? Also ob dann Aliens verstehen, was das heißen soll, ist wäre eine ganz andere Frage. Aber wir haben es weggeschickt und wir haben noch weitergemacht. Ja, wir haben dann auch diese auf den Voyager-Sonden, die halt schon weit, will ich nicht sagen, die sind weit im Sonnensystem, aber beim nächsten Stern kommen sie erst in ein paar hunderttausend Jahre an. Und das ist extrem unwahrscheinlich, dass die jemals wer finden sollte, diese Voyager-Sonden. Und wenn sie wer findet, dann wären diese Plaketten drauf und auch da sind wieder hier sind auch wieder hier Sonnensystem, da kommt die Sonne her, da sind wir Menschen und wir sind nett, wenn wir hier grüßen, aber wer weiß, was bei denen das heißt. Ja, also, wie gesagt, das sind alles so Sachen, das kann alles möglich heißen. Da im Wesentlichen, diese Sachen sind sehr interessant, also wie man das damals gemacht hat in den 70er Jahren, den Leuten war klar, dass das nicht ernsthafte Kommunikationsversuche mit Aliens sind, sondern das waren eher Versuche, sich zu überlegen, wie man es prinzipiell machen würde. Was würde man denn machen? Was müsste man machen? Welche Schwierigkeiten trifft man, wenn man mit Wesen kommunizieren will, von denen man keine Ahnung hat, wie man kommuniziert? Wie schwierig das war, sieht man ja. Also es gab damals, das war eine amerikanische Sonde, es gab damals in den USA wahnsinnige Diskussionen, weil man halt hier die Menschen nackt drauf sind, ja, und erkennt, dass sie nackt sind. Sind die Aliens böse, weil sie einen nackten Mann sehen, ja, also der da drauf ist. Also da gab es wirklich heftige Diskussionen, ob man jetzt quasi den Außerirdischen zumuten kann, unsere nackte Gestalt. Also das sind solche Sachen, wo wir diskutieren. Das Gleiche war hier bei der goldenen Schallplatte, ja, man hat auch eine Schallplatte mitgelegt. Heutzutage weiß fast keiner mehr, wie eine Schallplatte abspielt bei uns, ja, aber wir haben halt damals in den 70er Jahren eine mitgeschickt, da sind Bilder drauf, da sind Töne drauf, Grußbotschaften drauf, und Musik drauf, ja, und zum Beispiel klassische Musik, und da gab es auch die große Diskussion, welche Musik schickt man jetzt ins All, was finden die böse, was finden die gut, Here Comes the Sun sollte drauf, aber das hat das Management von den Beatles dann nicht zugelassen und so weiter. Jedenfalls auch da wieder Diskussionen noch und nöcher. Also wir haben solche Sachen ins Weltall geschickt, aber natürlich, dass jemand findet und dann darauf antwortet, ist extrem unwahrscheinlich. Darum verweise ich nochmal auf den grünen Schleim, der mag zwar unspektakulär sein, aber wenn es den gibt, dann finden wir das raus. Und das finde ich eigentlich spektakulär genug, zu wissen, dass es Leben anderswo gibt und vor allem zu wissen, dass wir es wissen können, wenn es so ist, und dass wir es bald wissen werden, wenn es so ist. Ja? Das ist wirklich was, das können wir wissen. Diese Art von Leben, wenn es die gibt, dann werden wir das bald wissen. Und das ist etwas, auf das wir uns alle freuen können. Und zum Abschluss möchte ich Sie noch mit einem Zitat nach Hause schicken von Arthur C. Clarke, dem Science-Fiction-Autor und Wissenschaftler. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind allein im Universum oder wir sind es nicht. Und beide sind gleichermaßen verstörend. Vielen Dank.
Die Neuentdeckung des Himmels auf der Suche nach fremden Welten und fremden Lebewesen. Ihr Vortrag vom Dr. Florian Freistetter, österreichischen Astronom, Blogger, Buchautor und Podcaster. Foto und Informationsmaterial unter anderem über die Konferenzier sind zu finden wie gewinnt auf 100,7.lu und der Remission Konferenzen.